in der Predigtreihe über die Ich Bin-Worte im Johannesevangelium weiter nachdenken. Es gibt ja diese sieben prädikativen Ich Bin-Worte im Johannesevangelium, die ganz besonders wichtig sind. Wir hatten uns darüber unterhalten, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Starke Worte, nicht? Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dann sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und die meinen kennen mich und sie werden meine Stimme hören. Ich habe mir gedacht, nachdem ich darüber gepredigt habe, wer von euch hat denn in der letzten Zeit die Stimme Gottes gehört? Oder bist du eines der dummen Schafe, die nie zuhören können? Dann würde ich sagen, willkommen im Club. Hier tue ich mich schwer, aber er will mit uns reden. Wir haben darüber nachgedacht, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weite finden. Gerettet werden kann man, wenn man im Wannsee schwimmen geht und hat auf einmal Krämpfe und man droht unterzugehen und der DLRG springt rein und holt dich raus. Das ist Errettung. Wäre doch gut, nicht? Aber das auch auf unser geistliches Leben hingesehen. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Zwei Sachen stehen noch außer dem, wo ich heute drüber sprechen werde, noch aus. Und ich glaube, die werde ich auch noch ausgraben, um mit euch die Sachen zu buchstabieren. Das ist ganz egoistisch, weil die mir gut tun. Ich habe nie so viel über diese Worte nachgedacht. Und manchmal werde ich morgens wach und dann habe ich noch irgendwie eine Idee, die ich euch hätte sagen müssen. Und dann ist es mir aber so, als wenn Gott sagt, nee, das ist mal für dich, behalt das mal lieber für dich selbst. Ich bin der wahre Weinstock, das kommt noch. Und mein Vater ist der Weingärtner. Bleibt in mir und ich in euch. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das sagt man normalerweise immer bei der Beerdigung. Aber wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Werden wir uns auch noch drüber unterhalten. Hoffentlich nicht bei der Beerdigung. Und jetzt gehe ich mit euch zu einer Ich-Bin-Stelle. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe hier Johannes 14 schon an die Wand projiziert. Aber bei den Ich-Bin-Stellen ist es ganz wichtig, dass man die Vorgeschichte immer ein wenig liest, bis es losgeht. Das heißt, wir müssten uns, bevor ich gleich mit euch Johannes 14 lese, ihr könnt ja schon mal vorschmulen, müssten wir uns darüber unterhalten, was war denn vorher? Sehr häufig hatte Jesus diese Ich-Bin-Stelle zur seelsorgerlichen Erziehung der Pharisäer gegeben oder dem gemeinen Volk, das zugehört hatte. Und wenn man in Johannes 13 hineinguckt, dann stellt man fest, dass Ich-Bin-Wort, das heute unser Predigttext wiedergeben wird, das ist für seine Jünger, für seine Freunde gegeben. Vorher in Johannes 13, in 1 bis 20 können wir lesen, wie Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Fantastisches Bild. Fußwaschung. Jetzt, wo ich auf der Baustelle gearbeitet habe, dann hatte ich so Bauschuhe, die hatten so ein kleines Loch, also waren meine Füße so wie manche Leute, die von Natur aus braun sind. Nicht? Meine Frau sagt, damit kommst du mir nicht ins Bett. Hat er recht, nicht? Ich sage, ich mache die vorher noch sauber, aber dann stelle ich fest, ich war so müde, ich kam gar nicht richtig runter. Deswegen habe ich gedacht, Fußwaschung, was wäre das? Also, meine Frau hat schon geschlafen, schade. Jesus und Judas, auch das ist in der Vorgeschichte. Und in Johannes 13 dann auch noch ein neues Gebot gebe ich euch an die Jünger gerichtet, dass ihr einander lieb habt. Daran wird jeder erkennen, dass ihr mich lieb habt. Dann die Prophetie über Petrus, auch das in der Vorgeschichte. Du wirst mich verleugnen. Ja, danke für diese Prophetie. Und dann kommt das Kapitel 14. Und ich will so ein Stück mit euch zusammenlesen. Lasst euch, sagt Jesus, durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Dem fehlte das Navi, Klammer auf, Klammer zu. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich euch nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar werde. Wenn ihr in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt mich, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Starke Abschiedsworte, so werden sie theologisch einsortiert, die der Herr Jesus sagt. Ein Kapitel voller Verheißungen. Jetzt müssten wir gucken, da haben wir schon die Verheißung in Kapitel 14, nur noch mal schnell zur Wiederholung. Er will viele Wohnungen für uns machen. Ich habe mir vorgestellt, deswegen dauert das so lange. Ich weiß, wie das ist in der Baustelle. Er sagt, wenn sie fertig sind, hole ich euch. Sind noch nicht so fertig, er ist noch beim Renovieren, nicht? Den Vater erkennen, eine Verheißung. Wer an mich glaubt, wird Werke tun, die sogar größer sein sollen oder mehr, wie er sie getan hat. Wenn wir was bitten in seinem Namen, wird er hören und der Vater wird dadurch verherrlicht. Die Verheißung vom Heiligen Geist, den die Welt nicht empfangen kann, extra für uns. Wow! Ein Kapitel, das müssten wir eigentlich auswendig lernen, um die ganzen Versprechungen, die Verheißung, die Jesus uns gibt, aufzunehmen und nicht nur portionsweise zu essen. Wir werden vom Vater geliebt werden und Frieden werden wir haben. Es ist genial. Und mittendrin in diesen Verheißungstexten, mittendrin kommen diese Ich-Bin-Worte. Nochmal zur Erinnerung, der Herr Jesus, wenn er sagt, ich bin, dann gebraucht er das, was im Alten Testament beim Dornenbusch geschah, wo Mose fragte, wer bist du denn, der mit uns redet? Und Gott sich vorstellt und sagt, ich bin. Und damit ausdrückt, ich bin, der für dich da ist, ich bin, der für dich da war und der für dich da sein wird. Dieses Ich Bin wird hier von Jesus wieder gebraucht. Deswegen sind diese Worte Ich Bin so wichtig. Hier stellt sich Gott in einer besonderen Art und Weise vor. Er sagt also, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Oder ich habe noch dran gefügt, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater kennen. Also das Ich Bin ist so wichtig. Und deswegen habe ich gedacht, ich buchstabiere mit euch nochmal diese drei Dinge, die Jesus hier nennt. Ich bin der Weg. Jesus, der Weg. Es gibt ja nur sehr viele Wege. Hier habe ich so ein Foto rausgesucht. Fand ich gigantisch hier. So, das sind so die Wege, wie wir sie oft verkauft bekommen, nicht? Du kriegst ein Hinweisschild, das genau vor einem Laternenpfahl endet. Ich habe gedacht, wer hat die Laterne gepflanzt oder wer hat den Pfahl dahin gemalt? In Sprüche steht geschrieben, ein Mensch, der vom Weg der Klugheit abirrt, der wird weilen in der Schar der Toten. Der landet vorm Pfahl. Oder in Lukas 7, Vers 27. Er ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Jesus, der Weg, was könnte das bedeuten? In Matthäus 7 lesen wir, dass Jesus dieses Gleichnis sagt, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte und der Weg ist weit und breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Hier habe ich gedacht, das ist schon irgendwie ganz besonders wichtig, diesen Weg Jesus irgendwo zu finden, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg. Letzte Woche habe ich mein Motorrad zum Reifenwechseln gebracht. Und der Mann hatte gesagt, ich rufe mal an, wenn es fertig ist. Jetzt war bei uns keiner im Büro und er hörte, hier ist die Begegnungskirche, Sie können auf den AB sprechen. Ist freundlicher formuliert, hat ja Max auch drauf besprochen. Jetzt wusste er Begegnungskirche. Ich komme also kurz vor Feierabend, niemand mehr im Laden, er und seine Frau sind noch da. Ich wollte das Motorrad abholen, dann sagt er, was sind Sie denn für ein Laden? Sind Sie Zeugen Jehovas? Nee, sage ich, ich bin von der Begegnungskirche. Ja, das wollte ich ja mal wissen, was sind die denn für ein Laden? Ja, ich sage, wir sind der evangelische Freikirche. Was ist denn das? Ich glaube auch, aber Kirche, gehen Sie mir ja weg damit. Ach, habe ich Ihnen gesagt. Sehen Sie mal, wenn Sie einfach nur so an Gott glauben, wer sagt Ihnen denn, dass das richtig ist? Ich sage, ich bin doch extra zu Ihnen gekommen, dass Sie als Experte an meinem Motorrad rumfummeln. Wenn ich dran drehen würde, ich mache die nächste Kurve und dann lande ich im Graben oder noch schlimmer bei Grieneisen. Ich muss doch zum Experten gehen. Wie wollen Sie denn leben, habe ich ihn gefragt. Wie wollen Sie denn leben? Sie müssen doch den Experten fragen, der das Leben gemacht hat. Woher wissen Sie denn, ob Sie weise leben? Ach ja, ich bin nach der Konfirmation einfach abgezischt und es funktioniert ja auch so. Ja, ich sage, bis Sie vor dem Baum landen. Dann sagt die Frau, ja, wenn ich in Rente bin, dann will ich auch mal was Gutes tun. Dann werde ich mich auch sozial engagieren. Ich sagte, zu wenig. Jesus, der Weg. War ein hochinteressantes Gespräch, sehr lieb geführt. Wir konnten uns, sind so echte Pflanzen, nicht? Und dann kannten sie auch noch eine Freikirche und sagt, die sind ganz sonderbar. Die gehen sonntags immer mit Schlips und Kragen in die Gemeinde. Ich sage, die Gemeinde muss anders sein wie bei uns. Und ich bin gespannt, wenn ich demnächst ihn wieder treffe. wenn irgendwas klemmt, ich werde wieder hinfallen. Und dann werde ich sagen, na, sind Sie immer noch der Meinung, dass das nichts taugt? Der Weg ist schmal, der in die Ewigkeit führt. Und hier sagt Jesus in dem Gleichnis, es geht sogar um Verdammnis, nicht um Verlorengehen. Verlorenes kann man wiederfinden. Aber wer den falschen Weg geht, der landet vorm Laternenpfahl. Aber jetzt geht Jesus ja noch ein Stückchen weiter. Er sagt, wer auf mir geht, der wird in die Ewigkeit hineinkommen. Und da gibt es in jedem Jüngerschaftskurs gibt's so ein ähnliches Bild. Dann sieht man so einen Abgrund, das ist so ein Symbol für die Hölle. Und da latschen die Leute drüber und wenn dann das Kreuz nicht kommt und eine Brücke bildet, dann knallen sie runter. Wer hat das Bild schon mal im Jüngerschaftskurs gesehen? Die meisten von uns nicht. Das Bild ist eine ganz schlimme Verführung. Das Bild ist eine ganz schlimme Verführung. Weil du weißt doch gar nicht, welcher Gott auf der anderen Seite steht. Deswegen sagt der Herr Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Eigentlich müsste da aber Vater stehen. Da könnte jetzt ja auch der eine würde sagen, ach, über Jesus, da geht man hin und dann findet man irgendwo Buddha, der schon da ist. Den nennen die auch Gott. Oder die heutige Verwischung, dass es eine Allah oder was auch immer heißt. Eigentlich müsste da Abba Vater stehen, der gute Vater, wer über mich kommt. Und mit dem Weg ist es so wichtig, dass man den richtigen wählt. Ich weiß nicht, ob der in der Zeitung gelesen hat, diese Woche war bei Flixbus, war das, glaube ich. Hat einer gelesen, nicht? Da hat der Busfahrer den falschen Bus genommen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden die mehr gebraucht haben, bis sie nach Berlin gekommen sind. Der ist mal erst woanders, überall hingefahren. Wie viele Leute steigen in die falschen Busse ein? Dieses Bild gebraucht Jesus und sagt, ich bin der Weg zum Abervater, nicht zu irgendeinem Wald- und Wiesengott, sondern dem Gott, der sich ausstreckt und sagt, ich bin für dich da. Es ist so wichtig, dass wir das wissen. Es geht auf diesem Weg über Jesus zu dem Ich Bin, zu dem Ich Bin für dich da und ich war schon immer für dich da. Das ist doch gute Nachricht, oder? Das ist was ganz anderes als ein Wald- und Wiesengott, den du bei Bedarf herausziehst, den du nach der Konfirmation in den Sack stecken kannst und sagen kannst, ich lebe jetzt nach meiner Fassung einfach weiter. Wenn man jetzt den nächsten Teil gibt, schießt Jesus ja noch nach. Ach, da habe ich noch drunter geschrieben, zum Vater. Ganz wichtig, dürft ihr nicht vergessen. Der Weg zum Vater. Ach, vielleicht noch meine Lieblingsgeschichte, die mir einfällt, gebrauche ich normalerweise nur zur Evangelisation. Und ich glaube, habe ich auch schon mal irgendwann hier erzählt. Nicht? Da kommt ein Kind, das dürfte zum ersten Mal alleine fliegen. Schönes weißes Kleid, war in der warmen Gegend, weiß angezogen, kommt in den Flieger rein, nicht? Und die Stewardess kommt und holt das Kind ab, setzt es natürlich gut hin und sagt, jetzt gibt es alles umsonst und das Kind nutzt Cola, Kekse, Fanta, Cola, Kekse, Fanta, dann kam das Mittagessen und dann gab es Turbulenzen. Rauf und runter und plötzlich lässt das Kind das ganze Essen nochmal durch den Kopf gehen. Die ganze Kotze läuft am Kleid runter. Es riecht säuerlich. Die Stewardess springt und tupft das Kleid ab, macht es einfach ein bisschen sauber. Und dann, wie das so üblich ist, nicht? Die Stewardess bringt dieses Kind so langsam ans Gate und dann steht der Vater in einem weißen Anzug da. Ja, so ist der himmlische Vater. Da kommt dieses bekotzte Etwas. Kommt rein, sieh den Vater. Und der Vater breitet die Arme aus und nimmt dieses Kind in den Arm. Es ist ihm vollkommen egal. Vollkommen egal, ob das säuerlich stinkt oder nicht. Ob er einen weißen Anzug hat. Das ist das Bild, was Jesus sagt. Ich bin der Weg. Wenn ich das doch dem Menschen da in der Motorradwerkstatt hätte besser beibiegen können. Der Weg zum Vater, ich bin die Wahrheit, schießt Jesus hinterher. Ja, Wahrheit ist ja so ein Begriff, nicht? Wenn ich euch so ein Bildchen hier hinmale und sage, welcher Strich ist länger zwischen den beiden Eckdingern oben oder unten, dann wird man sofort sagen, natürlich unten, aber es ist eine optische Täuschung, die sind gleich lang. Der eine sieht den längeren Pfeil, der andere kürzer, die subjektive Wahrheit. Das ist oft so eine Sache. Manchmal streiten sich Eheleute. Du hast das gesagt und du hast das gesagt und dann sagt der eine, du lügst. Das ist eine ganz schlimme Behauptung, du lügst. Sollte man in der Ehe so nach Möglichkeit so 100% vermeiden. Der eine hat die Wahrnehmung, der sieht den Pfeil unten und der andere sieht den Pfeil oben. Beide haben eine subjektive Wahrheit, die ist nicht absolut. Lügen heißt, wenn ich was mit Vorsatz dir unterschieben will, damit ich einen Vorteil habe. Das ist der Vater der Lüge. Das haben wir auch genug. Dann darfst du sagen, der lügt. Manchmal sieht man es bei Politikern, wenn sie an der Kamera auf einmal vorbeigucken und die irgendwas verkaufen wollen, dann kannst du sagen, der lügt. Muss man bei Talk schon darauf achten. Ist hochinteressant. Manche, die können das gar nicht gut. Und manchen sieht man das auch nicht mehr an. Also das hat mit Wahrheit, ist deine subjektive Wahrheit. Aber es gibt die andere Wahrheit, so die habe ich hier unten mal, so Integralrechnung. Nicht? Das war im Studium mein Horror-Ding. Wir kriegten solche Formeln gesagt und dann mussten wir beweisen, dass das auch stimmt. Beweisführungen, da sind die meisten Leute an der Uni im Mathekurs abgeschmiert dran. Ich habe mal ein ganzes Buch mit Lösungsmodellen auswendig gelernt für die Prüfung. Ich habe die gesehen und dann konnte ich sagen, aha, man nimmt Seite 206 von diesem Buch. Die ganzen Formeln konnte ich alle auswendig. Nur damit ich was beweisen konnte. Also das scheint, was beweisbar ist, scheint ganz wichtig zu sein. Aber Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, die absolute Wahrheit. Weil Wahrsein, dieses Adjektiv, steht auch für Reinheit, für Richtigkeit, für Echtheit, für eine sehr authentische Person. Wenn ich sage, du bist wahrhaftig, dann bist du echt. Und so müssen wir dieses wahrscheinlich auch übersetzen, dass Jesus absolut echt ist. Er sagt, ich bin echt, ich bin wahr. Und ich führe dich zum Vater. In Johannes 1, Vers 14 steht geschrieben, dass durch Mose das Gesetz gegeben worden ist, aber durch Jesus Christus die Wahrheit und die Gnade zu uns gebracht wurde. Aber der Weg geht zum Vater und dann bleibt der Rest. Ich bin das Leben. Das Leben ist kein Ponyhof, habe ich im Internet gefunden. Das geht wohl an all die Kinder weiblichen Geschlechts bis zum 14. Lebensjahr. Die reiferen Leute werden sagen, das Leben ist eine Baustelle. Andere sagen, das Leben ist schön, genieß es. Das ist griechische Philosophie. Die setzen dann noch hinterher, ohne leb so, aber ohne, dass du andere dabei verletzt, sonst darfst du alles machen. Und manche versuchen, das Leben zu genießen mit viel zu großen Schuhen. Ich habe gedacht, das ist vielleicht so ein Bild, wenn Jesus sagt, ich bin das Leben. Das Leben fängt ja mit deiner Geburt schon an. Und alles ist zu groß, zu unbestimmt. Und du wirst es erst dann merken, wenn dir irgendwas aus dem Leben genommen wird. Ein Ehepartner, ein Freund, wenn die Familie auseinanderzieht und du auf einmal merkst, wo ein Loch da ist, was bisher dein Leben ausgemacht hat. Dann sagt Jesus, weißt du, du schaffst das Leben nicht. Du brauchst ständig noch eine Pampers, weil du permanent versagst. aber ich gebe dir meine Schuhe. Die sind dir zwar zu groß, aber da drin darfst du laufen. Ich fand dieses Bild so genial, weil das sind die Schuhe des Vaters. Die sind angezogen worden von den kleinen Mops hier mit seiner Pampers noch angezogen. Damit können wir leben, heute und jetzt. Jesus sagt, ich bin dieses Leben. Du darfst in meinen Schuhen mit mir gehen. Heute, hier und jetzt durch alle Lebenssituationen. Und sind wir mal ganz ernst. Ich glaube, momentan sieht es hier noch relativ gut aus. Die meisten von euch scheinen ein gutes Leben mehr oder weniger auf einem hohen Niveau zu haben. Wenn wir Berliner klagen, dann klagen wir auf einem sehr hohen Niveau. Die, die hier im Gottesdienstraum sitzen, die gehören mit Sicherheit mit zu den reichsten Leuten der ganzen Welt. So, ist das schon Leben? Ich grüße alle die, die nach mehr streben. Die sagen, ach, wenn ich das noch hätte und das noch hätte. Die im Internet Alami haben, Zalando durchgucken. Stundenlang davor sitzen können und sagen, die würden mir auch noch passen. Hey, das darfst du machen bei Gott. Gott hat dir eine Fantasie gegeben. Du darfst dich an Dinge freuen. Du darfst über Dinge träumen, die dir Gott schenkt. Genieß dieses Leben, das ist wahr, aber genieß mit Jesus. Lass dich nie durch die Dinge dieser Welt treiben, sondern durch die Schönheit, die Gott gibt. Manche sagen, ja, wenn du fromm geworden bist, darfst du nichts mehr. Darfst du kein Maserati mehr fahren. Ey, wenn Gott dir die Kohle gibt und du im Lotto gewinnst, gib den Zehnten und fahr Maserati. Nimm mich auch mal mit und lass mich auch mal fahren. Verstehst du? Wenn Gott dir Reichtum gibt, wenn ihr es zukommen lässt wie bei Abraham, dann sieh zu, dass du Gott seinen Teil gibst und die Dankbarkeit hast, dass du von ihm alles nimmst. Nimmt er dir das, wie bei Hiob, wo deine Familie dir genommen wird, wo dein Reichtum dir genommen wird, wo du in Sack und Asche auch krank da sitzt, dann sage auch, der Herr hat's gegeben, der hat's genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Aber das, was der Herr dir an Zeit und Möglichkeiten hier in diesem Leben gibt, lebe es mit ihm. Ohne diese Beziehung ist es wirklich schlecht. Paulus sagt an einer Stelle, er kann im Reichtum leben und er kann sich auch mit wenig genügen lassen. Wer in diese Stellung kommt, nicht durch komische Meditationen, indem du dann dir eine Schale dahin hängst und dann mal immer Gong sagst, sondern indem du in die Schuhe des Meisters gehst und mit ihm zusammen hinterher. Und das sind ja noch Sonntagsschuhe in dem Bild. Ich glaube, wir müssen so lernen, mit ihm umzugehen, damit unsere Gedanken schon in die himmlischen Sphären hineinkommen. Es ist ja sonderbar, wenn man etwas älter wird. Wie hat mal jemand gesagt, dann werden die Einschläge dichter. Dann stirbt hier ein Freund, da ein Bekannter. Manche Freunde werden auch weniger, weil sie in die Ewigkeit gerufen werden. Dann werde ich nachdenklich und sage, Paul, wie ist das, wenn du jetzt gehen würdest? Gehen dürftest. Wenn die Beförderung käme. Wie Moody gesagt hat, der große Evangelist, wenn meine Zeit kommt, dann betet nicht, dass ich noch länger bleibe, sondern freut euch mit mir, weil mein Krönungstag kommt. Ja, Moody, schön für dich, du hast es ja schon geschafft. Aber bin ich wirklich bereit, egal in welchem Alter du jetzt hier sitzt, mich zu freuen auf die Ewigkeit. Und dann unter dem Gesichtspunkt, dass du im Prinzip nicht hier irgendwie den Verzicht hast, sondern dass es von dem einen Leben ins andere Leben geht, hier schon mit Jesus gelebt und da schon mit Jesus gelebt. Wenn es hier mit Jesus Spaß gemacht hat, hey, ich will doch nicht in der Ewigkeit mit jemandem zusammenleben, der mich hier ständig nur gestresst hat. Das muss auch hier schon Spaß machen, mit ihm unterwegs zu sein, in seinen Schuhen Leben zu gestalten, kreativ zu sein. Und ich glaube, habe ich im letzten Mal schon mal gesagt, das Schöne ist ja, wenn wir in die Ewigkeit kommen, das wird mit Sicherheit nicht langweilig, weil der eine oder andere hat keine Lust abzuleben, weil der möchte gern noch heiraten, der möchte gern das noch machen, das noch tun und jenes. Wir haben ja so unsere Pläne, die sind ja gut, diese Pläne. Und die meinen dann irgendwo auf der Wolkensäule sitzen und einen Daim zupfen, so nach dem Motto Luja Soggi. Münchner im Himmel. Hey, ich will euch entängstigen. Das wird da drüben noch viel spannender werden wie hier. Wenn Gott hier schon so viel Kreativität in dich hineingelegt hat, wie viel mehr erst da oben auf der anderen Seite? Die Bibel berichtet uns ja davon, dass neue Erde und neuer Himmel geschaffen wird. Und ich weiß genau, ich werde nicht eigentlich in den Himmel kommen. Ist das theologisch jetzt richtig? Ich werde auf der neuen Erde mit ihm unterwegs sein. Und die Bibel sagt, wenn ich mit ihm hier schon unterwegs war und nach dem Wartesaal Paradies dann in die Ewigkeit hineinkomme, dann darf ich mit ihm herrschen. Und herrschen heißt jetzt nicht, achte mal auf meinen Daumen, du hast hier schon nie richtig gezuckt, dann wirst du da mal richtig zucken. Das hat nichts mit dieser Herrschaft zu tun, sondern das hat was mit der Kreativität zu tun. Wenn Adam und Eva im Paradies schon rumgehen müssten und dürften sagen, das sind Radieschen, das sind Mehlwürmer oder das ist dieses oder jenes, die waren den ganzen Tag beschäftigt, Gottes Größe zu entdecken. Und wenn er von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, überleg mal, wie spannend das sein wird, wenn wir bei der neuen Erde unterwegs sind. Wir sind nicht mehr in der grünen Partei, wir müssen nicht mehr gucken, dass alles bewahrt wird, sondern wir dürfen kreativ damit umgehen. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, wow, das ist begeisternd. Wir reden zu wenig davon, deswegen haben wir so viel Schiss rüberzugehen. Ich glaube, wenn diese Faszination uns wieder packen würde, lies mal die Offenbarung nicht mit den schlimmen Sachen, so die Plagen, die kommen A, B, C, D, geh mal ans Ende. Neue Erde, neuer Himmel, recycelt, würde man sagen. Ich glaube nicht, dass ein Meteorit die Erde kaputt macht, weil Gott wird sie recyceln. Ich glaube auch nicht, dass wir sie durch Ozonlöcher oder durch CO2-Ausstoß so ruinieren können, dass Gott sie nicht wieder ganz machen kann. Können wir uns noch freuen, dass er sagt, er will uns das Leben geben, hier, heute und jetzt, trotz den Beschwernissen, die noch da sind, Leben in voller Genüge? Diese Botschaft ging nicht an irgendwelche Pharisäer oder ging nicht an irgendjemand, der draußen Motorrad reparierte oder so. Diese Botschaft mussten die Jünger hören, dass sie sagen, gib mal Acht. Ihr Jünger, ich bin das Leben, das, wonach ihr euch immer gesehnt habt, aber es führt zum Vater. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, und das ist das Letzte, wo ich unbedingt darauf hinweisen möchte. Ohne die Beziehung, die du heute und jetzt schon zu Jesus pflegst, keine Ewigkeit mit ihm. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal passiert ist, dass du irgendwo zu einer richtig großen Gesellschaft eingeladen wurdest und kommst hin und hast deine Eintrittskarte vergessen. Aber ihr könnt euch das zumindest vorstellen, nicht? Ich glaube, wir verkehren nicht in diesen Kreisen, wo dann der Butler dir die Tür aufmacht von der Stretch-Limousine, dich rauslässt, sagt, schön, dass sie da sind. Wenn du so ohne Eintrittskarte kommst, und der Chef fragt, wer sind Sie denn eigentlich? Sagen, fragen Sie mal den Hausherrn, ich heiße Paul, war schon immer mit ihm unterwegs. Der geht rein, sagt, draußen steht ein Paul. Wollen wir ihn rennen lassen? Jetzt denken einige an Karneval, war, aber das meinte ich nicht. Kommt er raus und sagt, hey, Paul, der Chef kennt dich. Komm rein. So gut, oder? Deswegen ist es so wichtig, dass dein Name im Himmel geschrieben steht. Vielleicht muss er auf die Einladungsliste gucken. Ah, sie stehen ja da und sie können rein. Chef kennt sie persönlich. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also ist es wichtig, die Beziehung zu pflegen, zu dem ich bin. Niemand kommt zum Vater. Ich schließe ab mit Jesaja 35, Vers 8 und 9. Dort wird eine Straße sein, so sagt der Prophet, und ein Weg, und er wird der heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein. Wer auf dem Weg geht, selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Kein Löwe wird dort sein, und kein reißendes Tier wird auf ihm hinaufgehen und dort gefunden werden, sondern die Erlösten werden darauf gehen. Gerichtet an seine Freunde, an seine Jünger. Und ich mache euch Mut, darüber nachzudenken, über das Ich Bin. Mitten hineingesetzt in ein Kapitel mit ganz vielen Versprechungen, wo er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen.